Deutschlandfunk. Marktplatz.
Hier ist Susanne Kuhlmann und ich begrüße Sie.
Wiedergabe, Stopp. Zurückspulen. Vorspulen. Lautstärke 17. Lautstärke 16. Langsamer. Normal. Schneller.
So klingt ein Daisy Player, ein spezielles Abspielgerät für digitale Hörbücher, das für blinde und seheingeschränkte Menschen entwickelt wurde. Sie können im Daisy-Format unter anderem wie in einem richtigen Buch blättern oder von Kapitel zu Kapitel springen. Der Daisy Player ist einer aus einer ganzen Reihe von digitalen Helfern, die den Alltag erleichtern sollen. Etwa 10.000 Menschen erblinden in Deutschland jedes Jahr und die Hälfte von ihnen ist zu diesem Zeitpunkt schon älter als 80 Jahre. Unsere Welt ist allerdings nach wie vor auf die Bedürfnisse Sehender ausgerichtet. Gerade wer im Alter erblindet, bekommt oft erhebliche Probleme, sich noch zurechtzufinden. Mit dem weißen Blindenstock kommen viele zwar noch klar, auch mit der sprechenden Waage oder der Armbanduhr mit erfühlbarem Zeiger. Aber mit den neuesten digitalen Entwicklungen tun sich Jüngere doch meist leichter. Mit Brillen, die Straßenschilder oder Speisekarten vorlesen, oder mit Navigationsgürteln, die über das Smartphone mit Vibrationen in die richtige Richtung lotsen. Sozialverbände verlangen deshalb, nicht nur auf kostspielige digitale Lösungen zu setzen, sondern auch Städte, Gebäude, Busse und Bahnen von Stufen, herumliegenden E-Scootern und anderen Barrieren zu befreien und Leitsysteme für Blinde einzuführen. Welche Hilfsmittel unterstützen Blinde und Sehbehinderte zu Hause, bei der Ausbildung, im Beruf und unterwegs? Welche digitalen Alltagshelfer gibt es oder sind in der Entwicklung und wem nützen sie? Welche Kosten übernehmen die Krankenkassen und wie lassen sich dort Ansprüche durchsetzen? Und welche Schulungsmöglichkeiten können Betroffene jetzt in der Corona-Pandemie noch nutzen? Für den Durchblick, analoge und digitale Hilfen für Blinde und Seheingeschränkte, das ist heute unser Thema.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Jetzt möchte ich Ihnen unsere heutigen Experten vorstellen. In Berlin begrüße ich Thomas Schmidt. Er ist Hilfsmittelreferent beim Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Guten Morgen, Frau Kuhlmann. Einen guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, liebe Hörer.
Vor knapp 200 Jahren erfand der Franzose Louis Braille die nach ihm benannte Blindenschrift und sein Geburtstag, der 4. Januar, gerade kürzlich, ist der Weltblindentag. Wie wichtig, Herr Schmidt, ist die Braille-Schrift heute noch?
Die Braille-Schrift hat heute nach wie vor einen sehr großen Stellenwert, da, wenn wir Braille-Schrift gelernt haben, was zum Beispiel bei mir eben auch der Fall ist in der Schule, dass ich meine Arbeit tun kann. Ich habe an meinem Arbeitsplatz einen PC mit einem sogenannten Screenreader. Ein Screenreader ist ein spezielles Programm, was mir die Bildschirminhalte vorliest, einmal mit einer synthetischen Sprache, und an dem PC ist angeschlossen eine sogenannte Braillezeile, eine Blindenschriftzeile, die auch das Gesagte in Brailleschrift umsetzt, so dass ich im Prinzip E-Mails lesen kann oder mich in Office-Dokumenten eben bewegen kann.
Blind oder sehbehindert, was heißt das überhaupt genau?
Also blind ist man, wenn man weniger als 2% auf dem bestsehendsten Auge mit Sehkorrektur sehen kann. Hochgradig sehbehindert ist, wenn man weniger als 5% sehen kann auf dem bestsehendsten Auge, wie gesagt, mit Sehkorrektur. Das ist dann hochgradig sehbehindert, und sehbehindert ist man, wenn man weniger als 30% sehen kann.
Die Digitalisierung ist für Menschen, die nicht oder sehr schlecht sehen, wie Sie eben eigentlich schon erklärt haben, ziemlich wichtig, oder?
Ja, also die Digitalisierung ist sehr wichtig. Sie haben ja am Anfang diesen Daisy Player vorgestellt. Also Daisy steht für Digital Accessible Systems. Und das heißt, das ist eben ein barrierefreier Zugang sein soll zu Büchern, so dass ich zu Seitenzahlen, Überschriften springen kann, dass ich mir Lesezeichen setzen kann, so dass ich so ein bisschen komfortabel mich bewegen kann, wie der Sehende das sonst auch in einem Buch tut. Die Entwicklung geht mittlerweile sehr dahin, dass die Daisy Player eben auch Online-Möglichkeiten haben. Das heißt, ich kann mir bei den blinden Hörbüchereien meine Hörbücher eben nicht nur als Daisy CD bestellen, sondern ich kann sie mir auch online ausleihen. Das hat den Vorteil, dass ich vielleicht kleinere Geräte habe, die ich auch unterwegs nutzen kann und ich auch sehr spontan mir ein Buch herunterladen kann.
Barrierefrei ist also das ein oder andere für Sie, aber im Alltag, denke ich, bleiben noch genügend Barrieren übrig. Wo stoßen Sie auf die größten?
Also auf die größten Barrieren stößen wir natürlich im Alltag, so im alltäglichen Leben eben, dass wir halt wenig Leitsysteme haben, dass viele Ampeln eben noch nicht über akustische Signale verfügen und dass natürlich auch viele Dokumente und PDFs, auch gerade die, die man vielleicht ausfüllen muss, eben nicht barrierefrei sind. Also das heißt, das Internet ist da halt oft noch nicht, die Homepages sind nicht barrierefrei und es gibt auch sehr viele Apps, die noch nicht barrierefrei sind. Barrieren finden wir aber auch anders. Also wenn wir daran denken, den Gehweg, den Fußweg, wo ich vielleicht draußen stehende Kaffeehaustische habe, die für mich ein Hindernis sind, oder Aufsteller oder natürlich auch die E-Scooter. Ganz aktuell haben wir auch gerade das Problem hier als Allgemeiner Blinden- und Sehbehindertenverein, dass die Einladungen für die über 80-Jährigen rausgegangen sind zum Impfen. Da ist ein 16-stelliger Code drauf. Den kann ein blinder Mensch oder ein hochgradig sehbehinderter Mensch nicht lesen. Ja, und das sind Barrieren, die wir oft im Alltag haben und auch gerade jetzt wieder in der Corona-Pandemie-Zeit.
In Marburg begrüße ich Dr. Michael Richter. Guten Morgen, Herr Richter.
Ja, guten Morgen, Frau Kuhlmann.
Herr Richter ist Jurist und Geschäftsführer der RBM gemeinnützigen GmbH. RBM steht für Rechte behinderter Menschen und ist eine Tochtergesellschaft des Blinden- und Sehbehindertenverbands. Herr Richter, warum wird dieses Unternehmen gebraucht?
Ja, einfach schlichtweg, weil es nicht selbstverständlich ist, dass alle notwendigen Hilfsmittel von Krankenkassen bezahlt werden. Und nur wer sich dann entsprechend auch rechtlich vertreten lässt, bekommt dann Recht und letztlich sein Hilfsmittel. Und darüber hinaus gibt es natürlich immer Rechtsstreitigkeiten, sei es, wenn es um neue Hilfsmittel geht, die erstmal auch natürlich eingeführt werden müssen. Oder aber auch schon bei der Anerkennung von einer Behinderung gibt es oft Streitigkeiten. Und da ist es sicherlich hilfreich, wenn man die Leute fachkundig unterstützen kann.
Frei von Barrieren soll das öffentliche Leben sein und es geht um Stufen, Straßenkreuzungen, Verkehrsmittel, Geschäfte und vieles mehr. Herr Schmidt hat ja schon eine ganze Reihe von Beispielen aufgezählt. Im Prinzip ist das Problem erkannt und seine Lösung eigentlich auch in Gesetzen und Landesverfassungen verankert. Aber wie sieht das in der Praxis aus?
Ja, also man muss voranstellen, dass Barrierefreiheit seit, ich würde sagen, jetzt wirklich 20 Jahren einfach in den Fokus der Gesellschaft getreten ist, ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde. Und das ist ein Querschnittsthema. Das heißt, es ist wirklich in allen Lebensbereichen zu finden und zu berücksichtigen. Und es hat sich vieles in den letzten 20 Jahren getan. Es ist aber auch mindestens genauso viel noch zu tun. Denken wir an das eben schon erwähnte Beispiel der Leitsysteme, die blinden Menschen die Orientierung zum Beispiel an Bahnhöfen doch erheblich erleichtern. Da ist schon vieles passiert. Aber bisher findet man solche Dinge dann doch eher an Stellen wie Bahnhöfen, also an einzelnen Punkten. Und wir können noch nicht davon sprechen, dass wir im öffentlichen Raum durchgängig davon ausgehen können, eben solche Systeme zu finden, die einfach ein selbstständiges Bewegen in der Öffentlichkeit ermöglichen. Und manchmal fehlt es an Sensibilität bei Kommunen, oft auch bei kleineren Kommunen. Manchmal fehlt es aber auch schlichtweg einfach am Wissen, wie man so etwas umsetzt. Und dann werden auch mal Leitsysteme zwar angeschafft, aber falsch verlegt. Und diese Leitsysteme vermitteln einem Informationen, die man als Blindenlangstocknutzer zu lesen weiß. Und wenn die falsch verlegt sind, kriegt man falsche Informationen. Und dann ist es vielleicht sogar mit entsprechenden Leitsystemen, die falsch verlegt sind, gefährlicher als ohne. Und das ist also ein ständiger Prozess. Hier muss man sensibilisieren und hier muss man vor allen Dingen auch die Fachleute sensibilisieren, zum Beispiel Architekten.
Warum ist das immer noch nicht so weit gediehen?
Ja, das ist zum Beispiel eine Frage, ob das ein Thema in der Ausbildung der Architekten eine Rolle spielt. Und da spielt es bisher eben noch keine große Rolle, weil es natürlich auch wirtschaftlich noch nicht die ganz große Rolle spielt.
Aber vieles von dem, was Sie nutzen könnten, würde ja auch anderen Menschen zugutekommen, die zum Beispiel sich schlecht bewegen können oder so.
Ja, ich glaube, Sie sprechen da was ganz Wichtiges an. Das ist einer auch unserer stärksten Argumente. Barrierefreiheit dient nicht nur zum Beispiel eben dem blinden Menschen, sondern heißt im Normalfall auch eine Nutzungsfreundlichkeit. Ja? Denken wir an Barrieren, zum Beispiel auch für Rollstuhlfahrer, Stufen, Absätze, das ist auch natürlich für Mütter mit Kinderwagen oder für für Nutzer von Rollatoren ein Hindernis. Also von daher, insgesamt ist das sicherlich für die Nutzung durch die Allgemeinheit auch, sage ich mal, zu begrüßen und hilft dort auch weiter. Und das ist eigentlich unser stärkstes Argument. Aber dem entgegenstehen natürlich oft auch Argumente, einfach sozusagen der künstlerischen Gestaltung eines Architekten. Man muss da oft einer Vorstellung widersprechen. Und da sind wir eben noch nicht so etabliert. Und Barrierefreiheit wird bisher doch mehr als nice to have oder als nettes Add-on gesehen. Und nicht so sehr als, sage ich mal, notwendiger Aspekt auch der Gewährung von Sicherheit.
Aus Hilden als Dritte in unserer Gesprächsrunde ist uns Sigrid Averesch-Tietz zugeschaltet, Pressesprecherin beim Nordrhein-Westfälischen Landesverband des VDEK, des Verbands der Ersatzkassen. Guten Morgen, Frau Averesch-Tietz.
Ja, guten Morgen, Frau Kuhlmann. Guten Morgen in die Runde und auch an die Hörer.
Welche Hilfsmittel genehmigen alle Ersatzkassen? Den Blindenlangstock würde ich mal denken, genehmigt jede, oder?
Ja, das ist so. Es gibt Gegenstände, die eben speziell für die Bedürfnisse Blinder entwickelt wurden und auch im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes gelistet sind. Und auf diese Hilfsmittel können die Ärzte, diese Hilfsmittel können die Ärzte dann auch verschreiben.
Was gehört dazu außer dem Stock?
Das ist zum Beispiel auch dieses DAISY-Abspielgerät, das Sie vorhin vorgestellt haben. Es sind elektronische Schreibgeräte, es sind auch Orientierungs- und Mobilitätsgeräte. Nicht dazu gehören Gegenstände, die auch von Nichtblinden genutzt werden können. Ich denke da zum Beispiel an Tablets oder an Smartphones, die auch teilweise über sehr gute Funktionen für Blinde oder stark Sehbehinderte verfügen. Hier ist eine Finanzierung nur dann möglich, wenn über Zusatzkomponenten die Situation der Blinden verbessert wird.
Bleiben wir noch mal bei dem Hilfsmittelkatalog, so heißt das ja, wo die Kassen aufgelistet haben, was alles erstattungsfähig wäre. Welche Voraussetzungen hat denn jemand zu erfüllen, der beispielsweise eine Lupe, eine besondere Brille oder gar einen Blindenhund braucht?
Also grundsätzlich muss der Arzt die medizinische Notwendigkeit bestätigen. und auch erläutern, dass derjenige, der das Hilfsmittel erhalten soll, auch in der Lage ist, dieses zu bedienen. Das zielt darauf ab, dass ja nicht für jeden Menschen sehr unterschiedliche Vorzüge da sind und auch zum Beispiel Ältere nicht unbedingt dann digitale Angebote nutzen. Also für jeden auch das passende Hilfsmittel herauszufinden. Und es muss eine bestimmte Indikation auch für jedes Hilfsmittel vorhanden sein. Auch das steht im Hilfsmittelverzeichnis und kann dort auch für alle sehr transparent herauszufinden.
Ist das dann eine kostenlose Sache für die Betroffenen oder muss man Zuzahlungen leisten?
Generell muss man eine Zuzahlung leisten, die liegt bei 10% des Preises, ist allerdings begrenzt auf dann mindestens 5 Euro bis hin zu maximal 10 Euro. Wer aus seiner Finanzlage heraus diese Zuzahlung nicht leisten kann, kann sich auch von den Kassen befreien lassen von der Zuzahlung. Dafür ist ein Antrag nötig und dann dürfen bestimmte Grenzen nicht überschritten werden. Das liegt bei generell bei 2% des Familieneinkommens im Jahr. Wer chronisch krank ist, hat eine Grenze von 1% und es sind auch diejenigen, die Sozialhilfe beziehen, können sich auch befreien lassen.
Gerade im digitalen Bereich oder auch bei den optischen Sehhilfen, das werden wir sicher gleich noch genauer hören, kommt viel Neues dazu. Wie gelangen solche Dinge denn dann auf diese Hilfsmittelliste?
In der Regel, dass die Hersteller einen Antrag beim GKV-Spitzenverband stellen für ein Gerät, dass ein Gerät in das Hilfsmittelverzeichnis mit aufgenommen wird. Der GKV-Spitzenverband prüft dann auch den Antrag und auch das Gerät auf die Funktionalität, auf die Sicherheit, auf den Nutzen und auch ganz wichtig auf die Qualität. Und erst wenn diese 4 Kriterien erfüllt sind, dann kann ein Hilfsmittel in das Verzeichnis aufgenommen werden und der GKV-Spitzenverband ist auch verpflichtet, dieses Hilfsmittelverzeichnis immer wieder vorzuschreiben und damit eben auch innovative Produkte mit aufzunehmen. Und auch für dieses Jahr ist bei den Hilfsmitteln für Blinde und stark sehbeschränkte eine Fortschreibung des Katalogs geplant.
Für uns alle ist ja nun ein neues Problem aufgetaucht, Corona. Seit einem Jahr setzen wir uns mit dieser Viruspandemie auseinander. Abstand halten, Maske tragen. Was heißt das für Sie als Nichtsehende? Herr Schmidt, vielleicht zunächst.
Ja, das heißt für mich konkret, wenn ich mich bewege mit meinem Blindenlangstock, dass ich einerseits, wenn ich mich an einer Schlange anstellen soll, dass ich erstmal gar nicht weiß, wo ist die Schlange, wo muss ich mich anstellen. Dann habe ich natürlich Schwierigkeiten, den Abstand einzuhalten, da ich ihn ja visuell nicht wahrnehmen kann. Und das führt dann natürlich schon mal dazu, dass da jemand ungehalten drauf reagiert. Und dazu muss ich halt auch sagen, dass so eine spontane Begleitung, wie man sie früher meinetwegen hatte, so kann ich Ihnen über die Straße helfen, brauchen Sie Hilfe, das haben wir momentan gar nicht mehr, weil wir sollen uns ja nicht berühren und Abstand halten. Und auch viele, die sich Begleitung selbst organisiert haben und meinetwegen spazieren gegangen sind oder vielleicht doch kulturelle Angebote genutzt haben. Das fällt oft weg, weil wir sollen wieder Abstand halten und da führt es schon sehr zu Vereinsamung von blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen.
Herr Richter, wie empfinden Sie das?
Also es ist schon vieles gesagt worden. Klar ist es als blinder Mensch, der sich im öffentlichen Raum bewegt, schwieriger Abstand zu halten. Ich persönlich habe aber selbst mit dem Abstandhalten gar nicht die ganz großen Probleme. Was ich häufiger feststelle, wo so Situationen auftreten, wo ich mir denke, ah, also das ist jetzt sozusagen unter den Pandemiebedingungen vielleicht nicht optimal, sind eher Situationen, wo ich in den Bus einsteige, schaue oder höre, wo ist ein Platz frei und mir dann jemand hilft, auf mich zukommt, mich am Arm fasst und dann dorthin setzt oder sonst was. Also gut gemeinte Hilfe, die man natürlich auch so nicht schroff ablehnen kann, aber sozusagen eher diese Distanzunterschreitung durch ja, gut gemeinte Hilfe. Da habe ich dann häufiger mal die Situation, dass ich denke, ja, also es ist nicht ganz so einfach. Und vielleicht noch eine Sache, ein bisschen Probleme bereitet einfach auch, wenn man eine Maske trägt, wir orientieren uns ja im Wesentlichen auch über das Gehör, hört man doch ein Stück weit schlechter. Das heißt, die räumliche Orientierung ist auch durch das Maskentragen erschwert. Und was viele nicht wissen, ist, dass doch auch einige Leute dementsprechend von dem von der Pflicht zur Maskentragung befreit sind. Und da kommt es oft auch zu Schwierigkeiten. Also weil es eben schwieriger ist, sich mit Maske zu orientieren. Jetzt hätte ich noch einen Punkt, den ich einfach auf das Vorgesagte von der Frau Aweirisch noch gerne ergänzen würde, weil das, glaube ich, wichtig ist.
Schaffen Sie es ganz kurz, gleich ja, in einer also, Minute haben wir die Nachrichten.
Genau, also das Hilfsmittelverzeichnis ist nicht abschließend, das heißt, es ist nicht verbindlich. Wenn ganz neue Dinge auf den Markt kommen, gerade technische Dinge, dann können sie gewährt werden, wenn sie halt speziell für die Nutzung durch Behinderte konzipiert wurden. Und entscheidend ist also nicht die Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis, sondern da kann die Rechtsprechung auch schneller entscheiden.
Wir befassen uns ja mit Hilfen für Blinde und Seheingeschränkte. Und wer zum allerersten Mal einen Langstock in der Hand hat oder mit der Sprachausgabe seines Smartphones zurechtkommen will, der braucht Anleitung und Schulung. Das hat Frau Aweirisch-Tietz eben ja auch schon festgestellt. Welche Angebote, Herr Schmidt, vielleicht zunächst gibt es zu normalen Zeiten und was ist davon im Moment übrig geblieben?
Okay, also wir bei uns im ABSV, wir haben eine Hilfsmittelberatungsstelle, wo man eben zum Beispiel sprechende Uhren, sprechende Personenwagen, Küchenwagen, also das, was Sie gerade so im Einspieler gehört haben, das ist ein großes Feld, was wir bei uns in der Hilfsmittelberatungsstelle haben, aber auch Markierungspunkte, wo ich mir einfach mein Herd, meine Mikrowelle mit Kunststoffpunkten sozusagen markieren kann, um eventuelle Einstellungen vorzunehmen. Und wir haben natürlich eine große Reihe an Blindenstöcken und dazu auch entsprechende Spitzen, Rollspitzen in vielen verschiedenen Sorten, weil Blindenstock ist auch nicht gleich Blindenstock. Und auch wenn sich der Blindenstock so analog anhört, ich brauche, wenn ich den Blindenstock richtig nutzen will, ein Mobilitäts- und Orientierungstraining. Das ist sehr wichtig, damit ich meinen Weg zur Arbeit bewältigen kann, damit ich in mein Wohnumfeld mich bewegen kann. Und dafür gibt es eben Mobilitätstrainer, die einem den Umgang mit dem blinden Langstock eben wirklich vermitteln.
Herr Richter, geht so etwas im Moment? Wir sollen ja Abstand halten und möglichst wenig Personen treffen.
Also für den Bereich Mobilitätstraining geht das im Moment in der Regel, weil das eine 1-zu-1-Situation ist. Diese Leistung wird in der Regel von Reha-Lehrern erbracht, die dafür eine spezielle Ausbildung haben. Und man bewegt sich ja, sag ich mal, während der Ausbildung für den Umgang mit dem blinden Langstock doch im Freien. Also so, dass das im Moment geht. Schwieriger wird es, wenn, sage ich mal, Schulungen typischerweise als Gruppenschulungen durchgeführt werden, was zum Beispiel bei blindentechnischen Grundausbildungen, die wichtig sind, nach einer Erblindung erstmal grundsätzlich wieder Arbeitstechniken zu erlernen, durchgeführt werden müssen. Das ist im Moment deutlich schwieriger und da gibt es im Moment gerade wirklich Probleme, sozusagen eine Erstversorgung sicherzustellen.
Beheimatet in Herne im Ruhrgebiet, tätig in ganz Deutschland, Simon Janaceks Büro für barrierefreie Bildung bietet seit vielen Jahren diese erwähnten Schulungen und auch Seminare für blinde und seheingeschränkte Menschen an. Im Moment natürlich auch in ganz eingeschränktem Rahmen. Ein ganz wichtiges Medium dabei, das Smartphone.
Nachrichten, Kalender, Sprachmemos.
Gerade jetzt komme ich aus einer Schulung mit einer Krankenhausmitarbeiterin. Sie ist selber blind, arbeitet in der Seelsorge und benutzt zum Beispiel das Smartphone, um den Kalender zu benutzen, wenn sie auf den verschiedenen Stationen ist, teilweise um den Arbeitsweg zu bewältigen und zum Beispiel kleine Notizen sich anzulegen.
Simon Janacek ist Diplompädagoge und selbst blind. Voice-over und Talkback sind zwei Spezialfunktionen für Smartphones, die vorlesen, was auf dem Bildschirm erscheint. Wer nicht oder nur schlecht sieht, findet so trotzdem die richtige Schaltfläche. Das hilft auch unterwegs.
Ob das jetzt die Navigation ist von A nach B, aber auch mal ein Schild zu fotografieren und sich das dann vorlesen zu lassen, wenn man noch eine Ahnung hat, weil es sind ja nicht alle vollblinden Menschen sozusagen völlig blind. Manche wissen noch ungefähr, wo vielleicht ein Schild ist oder ein Straßenschild oder so, dann hilft das ganz, ganz viel.
Welche neuen Hilfsmittel sind auf dem Markt? Welche Möglichkeiten der Weiterbildung haben blinde Menschen? Wie lassen sich individuelle Probleme am Arbeitsplatz lösen? Simon Janacek bietet Gruppenkurse, aber auch individuelles Training an.
Wo sind eventuelle Defizite oder wo sind auch Problemchen in der Software? Ob das jetzt Textverarbeitung ist klassisch, aber das sind ja oft auch bei Arbeitsplätzen ganz differenzierte Dinge, die da eine Rolle spielen. Wenn jemand vielleicht am Empfang sitzt und schlecht sieht und sehen muss, wer kommt denn da rein, dann braucht er vielleicht eine Kamera und, und.
In einem Konzept wird festgehalten, was im Einzelnen geschult werden soll.
Das muss ja auch mit dem Kostenträger abgestimmt werden und mit dem Betroffenen. Und dann wird die Schulung durchgeführt. Da gibt es in der Regel auch dann ein Skript zu, beziehungsweise ein Handout, also irgendwas Verschriftliches, sodass der Mensch, der beschult wurde, auch hinterher noch natürlich ein bisschen was nachvollziehen kann, weil so viel wie ich rede, kann man sich an einem Tag nicht merken.
Häufig fährt Simon Janacek zu seinen Kunden nach Hause oder an den Arbeitsplatz. Manchmal bringt ein Assistent ihn in seinem Wagen hin. Oft ist er allerdings mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und dann auf die altbewährten Dinge angewiesen, die jeder blinde Mensch braucht.
Ich brauche zwingend einen langweiligen Langstock, also langweilig deswegen, das hört sich so altbacken an, aber das ist das Hilfsmittel der Wahl, damit ich von A nach B komme. Ansonsten brauche ich einen Mund, das sage ich den Leuten immer, das Hilfsmittel schlechthin, also der Mund, den kann man schlecht ersetzen. Und viel mehr Elektronik draußen, neben dem Smartphone, was schon angesprochen wurde, brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich.
Bitte warten. Bitte hinaufsteigen. 63 Kilogramm.
Wenn ich jetzt so an meinen privaten Alltag denke, finde ich noch als Beispiel eine sprechende Küchenwaage wirklich ganz nett oder eine Personenwaage. Also die Dinge, die ja, Sie und ich, also die wir alle im Alltag benutzen, dass die halt zugänglich sind. Das ist jetzt nicht zwingend bei einer Waschmaschine. Ja, das kriegt man in der Regel noch so ganz gut hin. Aber Dinge mit Display, die man schlecht einfach mal so ablesen kann, die sollten sprechen, wenn es geht.
Die Viruspandemie macht das Unterwegssein für ihn viel komplizierter, sagt Simon Janacek.
Ich bin letzte Woche in Duisburg am Hauptbahnhof mit der U-Bahn angekommen. Von einem Kunden wollte ich zurück nach Herne. Jetzt ist die Frage, wie steigt man blind in Duisburg von der U-Bahn in den Zug um? Natürlich fragt man Leute, aber in der Regel gehen die Leute auf Abstand, also noch mehr als normalerweise. Man muss sich schon mit dem lauten Organ manchmal Gehör verschaffen, wirklich. Dann hoffen, dass man wahrgenommen wird. Es ist ja nicht so, dass die Leute das nicht wollen, also nicht wirklich zwingend keine Hilfe leisten wollen, sondern das ist einfach Verunsicherung. Wie nah darf ich jetzt an den Blinden mit Blindenstock ran? Wie ist das dann? Soll ich den anfassen? Und das macht es gerade ein bisschen schwer, von den Geschäften und wie man da reingeht und wo man sich da anstellt, ganz zu schweigen.
Zurzeit wie überhaupt oft im Alltag sind also die herkömmlichen Hilfen die wichtigsten, sagt Simon Janacek. Der Blindenstock zum Tasten und der Mund zum Fragen. Nochmal zurück zu Corona und zu dem, was Herr Richter eben gesagt hat. Nähe und Abstand. Wie leitet man jemanden über die Straße oder zeigt ihm einen freien Platz im Bus? Einfach am Arm fassen, das war ja schon früher eigentlich eher übergriffig und nicht die beste Idee. Wie wünschen Sie sich direkte Hilfe von Mitmenschen, Herr Richter und Herr Schmidt?
Also auf jeden Fall durch Ansprache, eben nicht so direkt anfassen. Das ist das, was Herr Dr. Richter ja auch schon gesagt hat. Das kann eher irritieren. Eine Ansprache und was natürlich schön ist, wenn man sozusagen ein bisschen navigiert wird. Das heißt, wenn nicht jemand sagt, dort ist ein Sitzplatz frei, sondern, was weiß ich, zwei Schritte vorwärts gehen, links ist der Sitzplatz frei, dann kann man sich das schon eher vorstellen, in welche Richtung man gehen soll.
Herr Richter, so hätten Sie sich die Situation im Bus gewünscht?
Genau. Also ich glaube, das Wichtige ist wirklich auf die Ansprache zu warten. Also wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich. Und ansonsten brauche ich keine Hilfe, weil sonst ist manchmal auch die gut gemeinte Hilfe eher, wie gerade schon gesagt, ein Hindernis. Wenn mich zum Beispiel Leute netterweise um ein Hindernis herumführen wollen, dabei an den Blindenstock fassen, mich drum führen, vielleicht war ja das Hindernis genau das, was ich zur Orientierung brauchte und mich daran ausrichten wollte. Und dann steht man eventuell ohne Richtung danach da und ist weniger schlau als vorher.
Zurück zu den digitalen Hilfen. Eine Hörerin aus Nürnberg hat uns angerufen und ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen. Meine Frage ist folgendes. Also für zu Hause, für die Post und so, da habe ich ein Bildschirmgerät. Also ich habe eine hochgradige Visusminderung. Ich sehe vielleicht also so ein 0,5% noch. Also ich komme noch damit gut zurecht. Aber meine Frage ist jetzt die. Ich muss halt immer jemanden fragen, kannst du mir mal im Internet das suchen und dies suchen. Und jetzt zum Beispiel wollte ich mal fragen, was kann eigentlich Siri oder Alexa, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte, also ich will jetzt wissen, Hilfsmittelkatalog, NC-Behinderung und so weiter. Kann Siri oder Alexa das? Das ist die erste Frage. Oder wenn ich mir einen Podcast aufrufen will oder einen Fachvortrag bei YouTube, ich muss halt immer fragen. Und das Zweite, stimmt es, dass Alexa nur aus Wikipedia vorliest?
Ich gebe die erste Frage, denke ich, weiter an Herrn Schmidt.
Und noch eine Bemerkung, ich kann leider Gottes keine Punktschrift.
Ja. Ja. Ich gebe die erste Frage weiter, Sprachsteuerung an Thomas Schmidt, Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin, der ja dort sich um Hilfsmittel kümmert. Herr Schmidt.
Ja, also Sprachassistenten sind ja sehr wichtig und Sie sagten, haben ja schon zwei genannt, die auch wirklich mittlerweile sehr hilfreich sind. Auch wir hier beim ABSV bieten für unsere Mitglieder Smartphone-Schulungen an, sowohl für Android- als auch iOS-Geräte. Um auf Ihre Frage zu kommen, ich kann mir mit Hilfe von Siri bei YouTube etwas aussuchen, sagen wir mal, was im Hilfsmittelverzeichnis zu suchen, wird schon etwas schwieriger, weil dort dann die Sprachassistent sagen würde, schau mal, das habe ich für dich im Internet gefunden. Genau. Und da müsste ich mich dann sozusagen auf meinem Smartphone bewegen. Das kann ich aber mit Hilfe von Finger- und Tippgesten, wo mir dann das vorgelesen wird, was ich unter dem Finger sozusagen habe auf dem Display. Ja? Also man kann sich diese Inhalte zugänglich machen. Sie werden aber vielleicht nicht immer von den Sprachassistenten vorgelesen, sondern ich muss dann eben die Bedienung mit meinem Smartphone erlernen.
Genau. Und stimmt es jetzt, dass Alexa nur aus Wikipedia vorliest? Ja, genau.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass Alexa im ersten Moment Wikipedia zu Rate zieht. Das tun andere Sprachassistenten auch sehr gerne. Aber wie gesagt, da kann man sich so ein bisschen behelfen, wenn man mit einem Smartphone übt, dass man sich auch andere Inhalte zugänglich macht.
Und dann eine letzte Frage. Ich bin jetzt 56, würde und in der Arbeit, also ich bin der Klassiker, ne, Physiotherapeutin. Ich muss sagen, es wird ja für Blinde auch immer schwerer, Arbeit zu finden. Ne, Telefonisten gibt es so gut wie nicht mehr. Auch Physiotherapeuten, die müssen Auto fahren können. Ich bin froh, dass ich da noch einen Job habe. Würde sich das in meinem Alter noch lohnen, Punktschrift zu erlernen?
Ich denke schon, dass sich das lohnt, Punktschrift zu erlernen. Es ist immer sehr hilfreich, auch wenn Sie nachher nicht der Super-Crack im Breitschriftlesen werden. Sie können sich kleine Notizen schreiben, Sie können ein bisschen lesen. Und für die Arbeit, vielleicht auch in Ihrem Beruf, ist das Smartphone unter Umständen auch wirklich sehr hilfreich.
Okay. Schönen Dank nach Nürnberg für Ihre Fragen. Die Digitalisierung, das haben wir gerade gehört, macht ja eine ganze Reihe von Entwicklungen möglich, von denen Menschen, die schlecht oder gar nicht sehen, profitieren. Auf der anderen Seite baut sie aber auch neue Barrieren auf. Der Touchscreen ist ein solches Beispiel, also der berührungsempfindliche Bildschirm. Und das ist ein Thema, zu dem Frau Kunz aus Berlin etwas sagen möchte. Guten Morgen.
Ja, hallo, schönen guten Morgen in die Runde. Genau, Sie haben es vorweggenommen. Das ist also die Erfahrung, die ich in den letzten 2-3 Jahren gemacht habe. Zuerst ging unsere Waschmaschine kaputt und es war sehr schwierig, eine zu bekommen. Nun mag man da im Online-Handel auch mehr Auswahl haben, aber ich mag ja dann schon, ein Gerät ist ja keine Bluse, was ich dann morgen zurückschicken kann. Und ähnliches Problem hatte ich bei der Beschaffung eines Kühlschrankes, und auch bei Herden. Und es gibt, da finde ich, müsste auch mehr die Wirtschaft mit in die Pflicht genommen werden, denn es ist ja nicht immer alles mit Apps geregelt und getan. Und auch da muss ja auch Barrierefreiheit, also wenn man jetzt sagen würde, naja, macht man halt Smart Home, auch da müssen dann ja auch Apps zugänglich sein. Und das sehe ich schon mit Sorge als ein Problem, was wir in den nächsten Jahren immer mehr bekommen werden.
Herr Richter, auf dem Feld Barrierefreiheit, da ist noch viel zu bestellen.
Ja, und ich kann das nur bestätigen, also diese Probleme bestehen. Die sind auch in der Selbsthilfe bekannt und hier ist auch die Selbsthilfe, also insbesondere der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, bemüht, an die Wirtschaft heranzutreten. Jetzt muss man aber natürlich auch betrachten, dass es Angebote privater Anbieter sind und die sind eben gerade nicht zwangsläufig auf die Einhaltung von Standards zur Barrierefreiheit verpflichtet, sondern hier muss man Überzeugungsarbeit leisten, dass es für solche Dinge eben auch einen Markt gibt.
Und, ja, Richter, ich möchte Sie da ganz gerne noch ergänzen. Ich denke auch, dass es auch ein politisches Problem ist. Ne? Das muss ja auch von oben auch gefordert werden.
Richtig.
Das fordern zwar wir unsere Selbsthilfeverbände, aber das ist ein Problem. Da nützt es nicht, dass man guten Fisch hat, wenn der Kopf nicht stimmt.
Das ist richtig. Also die entsprechenden Gesetze wären Aufgabe der Politik. Aber hier tut sich die Politik eben etwas schwerer, Private zu verpflichten.
Ja, ja, ja. Genau.
Das ist anders. Die Standards, die er für sich selbst sozusagen setzt im öffentlichen Raum, auch für öffentliche Stellen, für Behörden, die sind deutlich höher. Das ist ja auch gut, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen.
Ja.
Aber da ist man auch sehr zaghaft, was die Einführung von Standards angeht. Und es heißt ja auch nicht, dass man Touchpads oder so etwas nicht verbauen kann. Wichtig wäre dann eben aber auch die Schnittstelle zu einem Smartphone, dass man das auch als Blinder sozusagen mit den entsprechenden Sprachassistenten bedienen kann und das relativ sicher. Aber das ist möglich. Es gibt da Unternehmen, die sind da entgegenkommender und es gibt auch natürlich Unternehmen, die da keinen Markt sehen und solche Dinge nicht berücksichtigen. Das ist einfach im Moment Fakt.
Frau Kunz, schönen Dank für Ihre Anregung, für Ihre Fragen und einen Gruß nach Berlin. Blinde und Seheingeschränkte haben ja auch die Möglichkeit, optische Hilfsmittel, bestimmte Brillen, Sehhilfen verschiedenster Art zu nutzen, die vielleicht auch bei diesem Problem Kühlschrank, Waschmaschine, Touchscreen helfen können. Ist das so, Herr Schmidt?
Ja, das ist so. Es gibt ja, sagen wir mal, einmal ganz klassisch eben Brillen, dann Lupenbrillen, auch Brillen, die ein Fernglas enthalten. Und wir haben so mittlerweile ja so den neuen digitalen Trend, dass wir sozusagen Kamerasysteme haben, ganz kleine, die es mir ermöglichen, auch einen Bildschirminhalt auszulesen oder einen Text einzuscannen, einen Geldschein zu erkennen. Das ist schon möglich, aber das ist auch so eine Sache, die momentan eben wirklich ganz schön noch im Fluss ist und sich dort eben stetig weiterentwickelt.
Frau Awer-Estietz, solche Dinge, die den Betroffenen sicher in ihrem Alltag gut helfen könnten, vermutlich aber ziemlich teuer sind und vielleicht auch noch nicht ganz fertig entwickelt, das weiß ich gar nicht genau. Wie machen die Krankenkassen das dann mit der Finanzierung von solchen Dingen, die sich Patienten womöglich wünschen?
Einige dieser Hilfsmittel sind durchaus auch im Hilfsmittelverzeichnis enthalten. Also zum Beispiel die Kameras, die einen Bildschirm auslesen, die sind neu aufgenommen worden. Das heißt also, auch die Krankenkassen nehmen die innovativen Geräte mit auf und berücksichtigen das auch. Es mag manchmal nicht so schnell gehen, wie sich die Versicherten, die Erkrankten es sich wünschen, aber es gibt sie. Was schwieriger ist derzeit noch, das sind die digitalen Apps. Die sind ja auch erst seit letztem Jahr im Aufbau und da gibt es derzeit keine für blinde oder stark seheingeschränkte Menschen.
Jetzt sind neben optischen Hilfen ja auch Lichtelemente sehr wichtig. Die Beleuchtung ist wichtig, weil viele Betroffene, das haben wir auch gehört, ja noch Reste von Sehvermögen haben. Wie ist das da mit der Finanzierung von solchen Speziallampen oder Zusatzleuchten, die die Leute nutzen könnten?
Auch das ist generell möglich. Es bestehen keine Einschränkungen, sondern die Einschränkungen bestehen lediglich in den Voraussetzungen, dass nämlich eben Bereiche des täglichen Lebens für den Erkrankten, für den Erblindeten erschlossen werden wollen. Das sind rechtliche Voraussetzungen, die auch geprüft werden müssen. Aber in dem Moment, wo diese Voraussetzung auch erfüllt ist, werden diese Geräte auch von den Krankenkassen bezahlt.
Was ist denn in Sachen Beleuchtung in der Entwicklung oder gerade neu auf dem Markt? Herr Schmidt.
Ja, also zur Beleuchtung ist zu sagen, dass natürlich schon seitdem wir die LED-Technik haben, sich dort viel getan hat. Also das heißt, ich kann die Farben wählen. Will ich helles Licht? Ist es dimmbar? Etc. Ich muss halt bei der Beleuchtung auf viele Sachen achten, dass ich zum Beispiel eine Lampe am Arbeitsplatz habe, wo ich nicht das Leuchtmittel sehe, dass ich von dem Leuchtmittel nicht geblendet werde, dass ich eine Oberfläche habe, die nicht reflektierend ist, damit es nicht zu Spiegelungen kommt. Also es gibt da mittlerweile sehr viel Formen und Funktionen an Lampen und da kann man sich auch sehr gut Hilfe holen bei den Optikern des Slow-Vision-Kreises etc. Wir beim ABSV bieten auch eine Sehhilfenberatung an, wo man eben unterschiedliche Leuchten auch probieren kann. Sie sind mittlerweile auch mobil einsetzbar, also mit Akku betrieben. Da ist das Angebot sehr vielfältig und das muss man individuell ausprobieren.
Low-Vision-Optiker, das noch als Ergänzung sind solche Optiker, die spezialisiert sind auf Menschen, die extrem schlecht sehen. Thomas Meinhardt hat zusammen mit dem Telefonteam die Fragen von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, gesammelt. Welche zum Beispiel?
Ja, es gibt Menschen, die eben fürchten müssen, dass sie erblinden oder deren Sehkraft immer mehr nachlässt. Und die fragen nun, wie kann man sich darauf vorbereiten oder langsam darauf einstellen, mit etwas weniger Sehkraft oder mehr weniger Sehkraft zurechtzukommen?
Herr Schmidt?
Ja, also einmal muss ich dazu sagen, dass es eine medizinische Vortragsreihe Blickpunkt Auge gibt. Es gibt ja vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband eben das Blickpunkt Auge. Und da gibt es auch medizinische Vorträge hier in Berlin zum Beispiel, wo wir also mit Hilfe von Doktoren und Professoren eben aus der Augenmedizin eben Vorträge anbieten, damit ich einerseits die Möglichkeit habe, erstmal noch mehr Wissen über meine Augenkrankheit zu bekommen und auch Fragen an den Referenten stellen kann. Das ist eine Möglichkeit, um erstmal so sich ein bisschen mit seiner Situation, mit seiner Augenkrankheit auseinanderzusetzen. Wir haben, hatte ich schon erwähnt, natürlich die Hilfsmittel- und Beratungsstelle hier bei uns im ABSV. Wir bieten Sehhilfenberatung an mit einer Augenoptikerin und haben eine Mobilitäts- und Orientierungstrainerin und auch eine LPF, das sind lebenspraktische Fertigkeiten. Das heißt, dass ich sozusagen in meinem häuslichen Bereich klarkomme, was weiß ich, wie kann ich nähen, wie geht das mit dem Kochen, wenn mein Sehen eingeschränkt ist. Also wir haben sehr viele Angebote bei uns im Verein, selbstverständlich auch einen Sozialdienst, an den man sich wenden kann, auch wenn man nicht Mitglied ist und wo wir beraten und wo auch individuell dann sozusagen Hilfe angeboten werden kann und wir beraten halt darüber als Selbsthilfeverein.
Herr Richter, wie können Sie solchen Personen weiterhelfen?
Also vielleicht erstmal noch ein Aspekt. Ich glaube, die Vernetzung, egal ob Selbsthilfe oder einfach nur mit anderen Betroffenen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss sich ja klar machen, dass mit einer Erblindung, mit einer Verschlechterung des Sehrestes das Problem der Informationsaufnahme einfach auftritt. Also ich habe ein Problem, an Informationen heranzukommen und das verschärft natürlich die Situation, weil ich sie gerade durch die Sehbehinderung brauche. Wie kann ich den Leuten weiterhelfen? Also zum einen kann ich natürlich auch Kontakte herstellen zu den geeigneten Selbsthilfegruppen, die auch in den unterschiedlichen Situationen, denke ich, unterschiedliche Kompetenzen mitbringen. Also das reicht natürlich, sage ich mal, von Kindern, die in einer solchen Situation sind. Da geht es darum, wie kann ich Schule weiter bewältigen, welche Unterstützung bekomme ich dort. Es geht weiter im Berufsleben, wie kann ich mit meinem Arbeitgeber in Kontakt über das Problem treten, welche Hilfen kann ich erwarten, was muss ich tun, um meinen Beruf zu erhalten. Oder vielleicht gibt es auch Möglichkeiten der Umschulung, wenn mein Beruf gänzlich ungeeignet ist. Und dann gibt es natürlich auch den privaten Bereich. Und auch hier kann man sich am besten durch Menschen Rat und Hilfe holen, die das Ganze vielleicht schon mal durchgemacht haben. Ich komme dann eigentlich immer dann ins Spiel, wenn man eine Vorstellung davon hat, was man benötigt, Probleme bei der rechtlichen Umsetzung gibt. Das heißt, Hilfsmittel nicht gewährt werden von Krankenkassen, sowas kommt im Einzelfall durchaus vor. Oder aber auch Maßnahmen, die ich brauche, um im Erwerbsleben zu bleiben, nicht bekomme. Also wenn es um Umschulung geht oder eine blindentechnische Grundausbildung, um erstmal wieder arbeitsfähig zu werden, dann kann man sich an uns wenden und wir können dann auch eben Menschen, die in irgendeinem Selbsthilfeverband organisiert sind, vertreten.
Ich möchte noch mal zurückkommen auf ein ganz aktuelles Problem, was eben schon mal anklang, nämlich die Corona-Impfung. Dazu hat uns Frau Daniel angerufen, die ich jetzt am Telefon begrüße. Hallo, Frau Daniel.
Ja, guten Morgen. guten Morgen.
Was
guten
ist Morgen. Ihr Problem?
Ja, also ich bin 84 Jahre alt und habe eine sehr, sehr eingeschränkte Sehfähigkeit, lebe alleine, das muss ich sagen, und komme auch ganz gut damit soweit zurecht mit einer Haushaltshilfe. Allerdings muss ich sagen, das wird zunehmend schlechter und ich bin nicht digital, nicht mehr und kann das also nicht. Telefonieren ist für mich schon eine ziemliche Herausforderung. Ja, und da wollte ich jetzt, eigentlich habe ich jetzt gedacht, ich muss mal versuchen, ob Sie mir vielleicht einen Hinweis geben können, wie komme ich an einen Impftermin? Denn ich habe Versuche unternommen, zum Beispiel habe ich eine Seniorenvereinigung angerufen, aber da wurde mir gesagt, sie seien mehr oder weniger eine Art Geselligkeitsverein. Und dann habe ich das Bürgertelefon angerufen hier in meinem Wohnort. Da wurde ich dann auch hingewiesen, dass ich mir doch persönlich und im eigenen Umfeld Hilfe suchen soll. Und da bin ich also noch nicht weitergekommen. Und ich muss ja auch nicht als Erste da geimpft werden, aber irgendwie, dass man da eine Hilfe hätte, wie man da rankommt an einen solchen Termin.
Ich reiche Ihre Frage, Frau Daniel, mal weiter an Herrn Richter.
Ja, danke.
Erste Frage, von wo aus rufen Sie an?
Von Schleswig.
Also ein Vorschlag wäre zum Beispiel, sich an den Blinden- und Sehbehindertenverband in Lübeck zu wenden.
In Lübeck?
Ja. Aha. Einfach telefonisch. Mhm. Die Nummer habe ich jetzt leider nicht parat.
Ja, das könnte ich aber herausfinden.
Dort könnte man eventuell Unterstützung bekommen.
Ja.
Mhm. Gut, ich kann, es gibt eine bundeseinheitliche Telefonnummer, die Sie wählen können und dann dort den nächstgelegenen Landesverein, Blindenverein erreichen können.
Ja.
Und das ist die Rufnummer 01.
01, das muss ich ja wieder natürlich erst wieder sehen.
Ja, das ist für Sie schwierig, dass
Sie... Ich das mache, vorbereitet, weil ich nicht...
Vielleicht schreibe ich die Nummer auf und wir melden uns später nochmal bei Frau Daniel, wenn Sie mir kurz die Nummer sagen, Herr Schmidt.
Genau, das ist die 01805.
01805.
Dreimal die 6.
Dreimal die 6.
456.
Und 456. Ja, das muss ich mir jetzt also nochmal anhören gleich. Ne?
Wir melden uns bei Ihnen nochmal, Frau Daniel.
Ja, danke schön. Ich lege jetzt also auf.
Danke schön Ihnen, ja. Wiederhören. Ja,
danke schön.
Gerade war noch der Punkt bei Herrn Richter, dass es strittige Themen gibt mit den Ersatzkassen, den Krankenkassen. Frau Alver-Stietz, wie werden die gelöst?
Ja, zunächst muss ja ein Hilfsmittel genehmigt werden. Das muss auch, da müssen die Krankenkassen auch eine Frist einhalten, das heißt, diese Anträge innerhalb von 3 Wochen zu bescheiden. Wenn ein Antrag abgelehnt wird, kann der Versicherte in den Widerspruch gehen. Dies muss innerhalb eines Monats nach Erhalt der Ablehnung erfolgen und dann entscheidet eine Widerspruchsstelle der jeweiligen Krankenkasse über den Widerspruch. In dieser Widerspruchsstelle sitzen Versicherte der Krankenkasse. Das heißt also, Versicherte entscheiden über Anträge von Versicherten. In dem Moment, wo auch diese Stelle dann einen Antrag ablehnen würde, dann besteht die Möglichkeit, sich gerichtlich vor dem Sozialgericht dagegen zu wenden.
Dankeschön. Wir machen weiter mit weiteren Fragen von Thomas
Meinhardt. Die nächste Frage schließt sich daran gleich an. Es hat ein Hörer sich gemeldet, der war privat versichert, ist es noch, ist aber jetzt in dem Basistarif der privaten Krankenkasse. Und er sagt, die zahlen gleich gar nichts, die lehnen sogar einen Blindenstock ab. Was kann er da tun?
Ja, vielleicht.
Herr Richter.
Also erstmal muss man wissen, dass wenn man privat krankenversichert ist, das ist Vertragsrecht und nicht Sozialrecht. Das heißt, hier gilt der Vertrag, der geschlossen wurde. Wenn ich also wissen möchte, was ich von meiner privaten Krankenversicherung im Schadensfall, also im Fall des Bedarfs bekomme, dann muss ich in meinem Versicherungsvertrag nachschauen. Eingeführt wurde vor einigen Jahren ein Basistarif und da ist es so, dass im Hilfsmittelbereich, wo ja im Durchschnitt die Versorgung durch die privaten Krankenversicherungen schlechter ist als die durch die gesetzlichen Krankenversicherungen, aber eine Klausel besteht, dass man sich dort an die Regelung der gesetzlichen Krankenversicherung anlehnt. Und man müsste jetzt also hier in diesem Fall sich diesen Basistarif anschauen. Wenn diese Anlehnung an die gesetzlichen Krankenkassen sozusagen im Bereich Hilfsmittel besteht, dann würde natürlich auch ein Anspruch im gleichen Umfang bestehen. Aber das kann man wirklich erst entscheiden, wenn man den Vertrag kennt und diesen Tarif genau studiert.
Gesprochen wurde eben auch schon über Brillen, die quasi die eigenen Augen ersetzen. Und zu diesem Thema hat uns Frau Sonntag angerufen, die jetzt am Telefon ist. Hallo, Frau Sonntag.
Hallo, grüß Gott.
Schildern Sie das doch eben selbst, bitte.
Ja, ich habe eine Bekannte, die ist ganz blind. Und da habe ich immer die Ohren offen, wenn irgendwas Neues angeboten wird. Und las dann in der Zeitung von einem Akustiker hier in der Gegend, dass er die Ohrcam 2 MyEye anbietet. Da hätte ich Fragen dazu.
Die Frage vielleicht zunächst mal an Herrn Schmidt.
Ja, gerne. Also die Kamera ist ja genannt worden, die Orcam. Also erstmal grundsätzlich ersetzt die Orcam natürlich nicht die Augen. Die Orcam kann mich unterstützen. Es ist eine kleine Kamera mit einem kleinen Mini-Rechner, ich würde sagen um so mal 10 cm groß. Sie ist akkubetrieben. Sie wird an den Brillenbügel montiert und ich kann halt mit dieser Kamera Texte lesen. Also es ist möglich, damit Bücher zu lesen oder eben ein Schriftstück, was ich nach Hause bekomme. Was bei dieser Kamera eben auch oft gesagt wird, ja, ich kann damit auch Straßenschilder erkennen. Wenn aber jemand über kein Restsehvermögen verfügt, dann wird das eine schwierige Angelegenheit, weil wo ist das Straßenschild? Wo muss ich hinschauen? Das kriege ich zum Beispiel nicht hin. Das funktioniert nicht. Also sie kann eine Unterstützung sein zum Lesen oder zum Erkennen auch von Geldscheinen, unter Umständen auch zur Orientierung, aber unserer Meinung eher dann doch wirklich für Damen und Herren, die noch über ein Restsehvermögen verfügen.
Herr Richter, können Sie da noch was hinzufügen?
Ich kann das bestätigen und rechtlich kann ich dazu sagen, dass dieser Anspruch von den meisten Gerichten anerkannt wird, also auch ein Anspruch gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen besteht.
Bei Ihnen, Frau Awer-Estietz, ist diese Kamera auch schon aufgetaucht?
Ja, sicher. Sie steht auch im Hilfsmittelverzeichnis. Von daher kann ich das nur bestätigen, was auch Herr Richter sagt. Es wird, dieses Hilfsmittel wird von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass es also demnächst auf dem Markt auch noch einen Mitbewerber geben wird, der eine ähnliche Brille, die aber auf einer anderen Technik etwas funktioniert, dass die auch noch kommen wird. Also auch da ist der Markt in Bewegung und es ist vielleicht auch ganz ratsam, sich nachher beide Sachen anzuschauen.
Thomas Meinhardt.
Mir fehlt der Austausch mit anderen. Da geht es um Tipps für den Computer, es geht um allgemeine Sachen und Treffen finden halt nicht mehr statt in Pandemiezeiten. Es gibt aber eine App, da weist ein Hörer drauf hin, Herr Tomak schreibt, es gibt die App TeamTalk. Da gibt es viele Möglichkeiten, sich mit anderen auszutauschen. Die App TeamTalk und andere, können wir da was zu sagen?
Ja, die App TeamTalk ist ja eine App, die Menschen verbindet, aber eben auf einen Server. Das heißt, es muss erstmal einen Anbieter geben, der sozusagen Informationen bereitstellt. Und natürlich ist es, und das merken wir ja auch bei uns hier im ABSV, wir haben können keine Veranstaltungen durchführen, es gibt keine Gruppentreffen und das ist halt zu diesen Pandemiezeiten schwierig. Wir gehen da den Weg, dass wir viel Telefonkonferenzen anbieten. Es gibt natürlich auch, wenn man noch am Computer arbeiten kann, viele Mailinglisten, wo man sich Informationen herholen kann, eben auch über technische Hilfsmittel etc.
Die Frage eines Kommunalpolitikers sagt, ich habe neulich eine Videokonferenz veranstaltet, hatte einen blinden Referenten. Er sagte mir, dass ich eine Software verwenden muss, die barrierefrei als barrierefrei zertifiziert wurde. Welche sind das denn für Videokonferenzen?
Also, welche Software da jetzt zertifiziert worden ist, kann ich nicht sagen. Meine Erfahrung ist, dass die Softwaren zwar zu bedienen sind, aber so ganz barrierefrei sind sie nicht. Also, ich kann sie mit dem Screenreader bedienen, aber auch des Öfteren brauche ich sehende Unterstützung durch Arbeitsplatzassistenz.
Die Bedienung von Geräten hatten wir schon angesprochen. Herr Zaun aus Hamburg sagt, es gibt ein Radio eines deutschen Herstellers, das sprachgesteuert ist und auch DAB Plus kann, also auch gut geeignet für den Empfang des Deutschlandfunks. Es ist kein Internetradio, sondern kann 17 Sprachbefehle. Und es gibt noch eine andere Anfrage. Schwierigkeiten bei der Bedienung am Fernsehgerät habe ich, weil die Fernbedienung, da ist viel zu viel drauf. Gibt es denn für solche Geräte oder vielleicht auch für einen DVD-Player, wenn man Musik hören möchte, Bedienungen, die Fernbedienungen, die nur die Basisfunktionen haben, also wo man 4, 5 Tasten hat, die man dann auch gut erkennen kann?
Ja, es gibt einerseits erstmal Basisfernbedienungen, die wirklich nur an und aus können und Sender, Programmwechsel und laut und leise. Das ist die eine Möglichkeit, dass zu dem Radio. Es ist ein Radio, was eben DAB Plus kann, auch noch normalen UKW-Empfang bietet, einen CD-Player beinhaltet und auch einen Anschluss von einem USB-Gerät, also zum Beispiel das Smartphone. Und ich kann darüber 20 vorgefertigte Sprachbefehle nutzen, also Senderwechsel, Lautstärke, einschalten, ausschalten, etc. Ah ja, zum Fernseher noch, genau, zum Fernseher. Es gibt Firmen, die mittlerweile in ihrer Software sozusagen eine Unterstützung für uns haben. Das heißt, ich kann beim Programmwechsel wird mir angesagt, welches Programm ich schaue, auch welche Sendung dort gerade läuft. Ich kann dort auch die elektronische Programmzeitschrift nutzen, um durch den Senderverlauf zu gehen, um mir meine entsprechende Sendung herauszusuchen.
Aber auch in diesen Fällen, Herr Richter, ist es ja sicher öfter vonnöten, dass einem jemand diese Dinge zeigt. In 1:1 Training, wie Sie eben gesagt haben, geht das wohl noch im Moment?
Genau, im 1:1 Training dürfte das in der Regel gehen. Das hängt aber natürlich auch von der Bereitschaft des Anbieters an und von den räumlichen Gegebenheiten, die einfach vor Ort, meistens bei den Betroffenen, im häuslichen Wohnumfeld vorhanden sind. Ja, man muss sich klar machen, diese technischen Hilfen sind nicht einfach, sage ich mal, ohne Vorkenntnisse zu bedienen. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, entweder sich die richtigen Hilfen auch richtig installieren zu lassen, was man in der Regel als Blinder nicht kann. Zum Beispiel ist bei den Fernsehern auch eine Verknüpfung zu dem heute schon angesprochenen Alexa oder anderen Sprachassistenten möglich, was die Bedienung häufig sehr erleichtert. Aber dann muss das installiert werden und man muss auch eingewiesen werden, weil sonst kann man diese Dinge nicht sinnvoll nutzen. Und wie gesagt, in der Regel wird 1:1 Unterweisung gehen. Mit den Gruppenangeboten ist es schwieriger.
Und eigentlich müsste man ja auch noch, nachdem man versucht hat, das zu benutzen, womöglich nachgeschult werden, weil sich dann Fragen auftun, an die man beim ersten oder zweiten Termin gar nicht gedacht hat.
Richtig. Und an der Stelle kann ich auch nur empfehlen, dass man einen Ansprechpartner vielleicht im Einzelhandel hat, was im Moment natürlich auch schwierig ist. Und für uns ist generell, sage ich mal, die Bestellung im Internet, nämlich eben ohne weiteren Support und ohne weitere Unterweisung, oft eben auch nicht ganz einfach.
Helfen da denn auch Selbsthilfegruppen beispielsweise weiter oder die einschlägigen Verbände?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben bei uns im Verein Selbsthilfegruppen, die zum Beispiel sich auch treffen, um ihr Smartphone zu nutzen. Und also da gibt es auf jeden Fall auch Interessengruppen. Wir haben Techniktreff, wo so eine Sachen erörtert werden können. Also da gibt es bei uns jetzt leider natürlich nicht so während der Pandemie, aber sonst doch vielfältige Angebote.
Und wenn man schon etwas weiter ist in der Technik, dann ist natürlich auch wieder vieles über Telefonchats oder Zoom-Konferenzen oder andere Konferenzen digitale Art möglich.
Herr Schabach schreibt in der E-Mail, die Senatsverwaltung lädt Menschen, die älter als 80 Jahre alt sind, zur Impfung ein, aber mit einem 18-seitigen Schreiben, und das kann ich gar nicht lesen, den alphanumerischen Code, mit dem ich mich anmelden kann, den kann ich auch nicht lesen. Habe ich einen Anspruch darauf, dass ich das von der Behörde auch barrierefrei bekomme?
Ja, und das ist ein klassisches Beispiel, wo ein Anspruch auf Barrierefreiheit besteht. Ja, das gehört nun wirklich zur Daseinsvorsorge, zu den ganz rudimentären Informationen, die ich brauche. Und hier besteht ein Anspruch gegenüber der Behörde, auch in einer für mich wahrnehmbaren Form.
Und wie setze ich es jetzt in der schwierigen Situation jetzt um?
Der allererste Schritt wäre auf jeden Fall eine Rückmeldung, dass man blind ist, dass eben auch erstmal die Gegenseite sensibilisiert ist und am besten auch mit der Information, wie man diese Information wahrnehmen möchte. Weil wir hatten schon gehört, nicht jeder kann Punktschrift, nicht jeder kann bestimmte Formate abspielen, sondern da muss man dann sagen, wie kann ich das auch dann nutzen, und dann ist die Behörde auch verpflichtet, das entsprechend zur Verfügung zu stellen.
Ich kann dazu noch ergänzen, dass wir eben in Berlin auch dieses Problem erkannt haben und sich auch schon Mitglieder an uns gewandt haben, die über 80 sind, und wir da auf jeden Fall auch schon an die Senatsverwaltung herangetreten sind.
Wir haben noch Zeit für eine kurze Abschlussfrage.
Ja, der Straßenverkehr, so der Alltag. Da stehen die Elektroscooter, Roller auf dem Bürgersteig rum. Da gibt es aber auch Poller im Straßenverkehr, die grau sind, und die Schwierigkeiten, das zu bewältigen, das ist nicht alles mit dem Stock möglich. Was gibt es da noch für Tipps, für Anregungen?
Gut, also natürlich ist, denke ich, der Blindenstock das Hilfsmittel der ersten Wahl. Ansonsten gäbe es, wenn derjenige blind ist oder hochgradig Sehbehinderte, eben auch noch die Möglichkeit des Blinden für uns. Da wird aber halt auch vorher geprüft, ob derjenige also dazu fähig ist. Da gibt es einen Test zu. Blindführende müssen ausgebildet werden. Es gibt hinterher eine Gespannprüfung. Also das wäre eine Möglichkeit. Ja, vielleicht hat Herr Richter noch eine Anregung. Ja.
Es gibt inzwischen auch weitere technische Hilfen, die meistens auf Klicks und der Basis oder so etwas Rückmeldung geben und Hindernisse anzeigen und auch da schützen. Ja, also das gibt zum Beispiel aus Österreich eine Firma, die Schuhe mit entsprechenden Vibrationsrückmeldungen gibt bei Hindernissen in 4 Meter Entfernung. Das ist zum Beispiel zum Erkennen dieser Roller vielleicht ganz gut. Da gibt es Möglichkeiten, die sind noch nicht alle im Hilfsmittelverzeichnis, aber ich denke, da müsste man sich einfach mal umschauen, vielleicht da auch im Internet kundig machen oder wenn es dann wieder Hilfsmittelausstellungen gibt, auch die wahrnehmen und gucken, was die technische Entwicklung da bringt.